Okay. Als Rahel noch klein war, also kleiner als jetzt, da habe ich ihr immer mal wieder was vorgesungen, um sie zu beruhigen. Natürlich fand ich es immer besser, wenn Judith das gemacht hat. Und es klang bestimmt auch besser, wenn Judith das gemacht hat. Aber wenn Rahel früh aufgewacht ist und Judith noch geschlafen hat, dann war das mein Job. Das Lied, das ich dann meistens gesungen hatte, war oder hieß Hard Times. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich dieses Lied genommen habe. Wahrscheinlich, weil ich die Melodie mag. Ich weiß natürlich auch, dass es auf Englisch ist und Rahel noch gar kein Englisch kann. Aber keine Angst, Deutsch konnte sie damals auch noch nicht. Jedenfalls geht es in diesem Lied um die harten Zeiten in unserem Leben. Harte Zeiten, die uns manchmal zweifeln lassen, ob Gott wirklich da ist. Aber letztlich sind es eben die harten Zeiten, die uns wachsen lassen. Und weil wir alle hin und wieder harte Zeiten erleben, möchte ich gerne in der nächsten Zeit genau darüber nachdenken. Wir werden uns dabei anschauen, was Gottes Wort über den Sinn des Leidens sagt. Nächste Woche werden wir uns mit der Frage beschäftigen, warum wir Prüfungen ausgesetzt sind. Dann werden wir uns einige praktische Möglichkeiten ansehen, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen können. Und zum Schluss werden wir etwas über Gottes Absichten in unseren harten Zeiten erfahren. Ich weiß, das ist ein großes Thema und ich bin mir auch fast sicher, dass ich das nicht in 4 Predigten abgehandelt haben werde. Aber ich möchte einfach nur so ein paar Denkanstöße weitergeben. Heute geht es dabei zunächst einmal um einen etwas allgemeineren Überblick über unsere Prüfungszeiten. Und dabei beginne ich zunächst einmal mit der Frage, was harte Zeiten überhaupt sind. Und dann darf ich auch noch direkt mit einem sehr, sehr herausfordernden Vers anfangen, nämlich Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Toll, ne? Und schon fällt uns auf, das ist irgendwie eine sehr seltsame Aussage und eine schwierige Aufforderung. Das Wort, das hier mit Probe übersetzt wird, das wird in anderen Übersetzungen auch mit Prüfungen, Anfechtungen oder Versuchungen wiedergegeben. Das bedeutet, dass man unter Druck steht. Und wenn wir unter Druck stehen, sollen wir uns freuen. Das ist genau die Reaktion, die wir da allgemein immer so automatisch machen, ne? Nein, wir wissen, wie sich das anfühlt. Einige von euch stehen vielleicht gerade auch unter einem Druck, der euch nachts vielleicht nicht schlafen lässt und euch tagsüber auslaugt. Im neutestamentlichen Sprachgebrauch bedeutet dieses Wort auch, sich durch Erprobung zu bewähren. Eine solche Erprobung beweist die Echtheit eures Glaubens und verbessert die Qualität eures geistlichen Lebens. James MacDonald schreibt als Definition für solche Prüfungen: Eine Prüfung ist ein schmerzhafter Umstand, den Gott zulässt, um mein Verhalten und meinen Charakter zu verändern. Schmerzhaft, Veränderung. Mir gefällt diese Beschreibung, weil sie zeigt, dass Gott sowohl an seiner Ehre als auch an meinem Wohlergehen interessiert ist, egal durch welche Prüfungen ich dabei auch gehen muss. In den Prüfungen geht es darum, dass Gott mein Verhalten korrigiert oder meinen Charakter ändert. Auf einer tieferen Ebene will Gott in uns arbeiten. Harte Zeiten können schnell und heftig kommen oder sich über Monate, Jahre oder gar Jahrzehnte hinziehen. Sie können klein und lästig oder groß und kaum zu ertragen sein. Sie können körperlicher, zwischenmenschlicher, finanzieller, emotionaler oder sonst irgendeiner anderen Art sein. Aus diesem Grund werden in der Bibel auch verschiedene Worte für solche harte Zeiten beinahe austauschbar verwendet. Prüfungen, Leiden, Bedrängnis, Trübsal, Versuchung, Züchtigung, Disziplin, harte Zeiten eben. Sie gehören zum Leben eines Christen dazu. Niemand ist davon ausgenommen. Niemand hat eine problemlose Fahrt in den Himmel gebucht. Jesus sagt daher in Matthäus 24, Vers 9, dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Oder 1. Petrus 4, Vers 12, liebe Geschwister, wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre das etwas Außergewöhnliches. Das Leben als Christ ist nicht immer einfach. Neubekehrte Christen sind manchmal verwirrt. Sie denken, dass alles perfekt sein sollte und dass es keine Schwierigkeiten mehr geben dürfte. Schließlich sind sie ja Christen geworden. Manche fragen sich sogar, ob sie selbst schuld sind und ob die Schwierigkeiten nicht verschwinden würden, wenn sie nur mehr glauben würden. Aber Jesus sagt, wenn du deinen Glauben auf ihn setzt, wirst du Bedrängnis und Verfolgung erleben. Apostelgeschichte 14, Vers 22 bringt das auf den Punkt. Dort steht, überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie, bevor wir in Gottes Reich einkehren. Wie gesagt, harte Zeiten gehören zum Leben eines Christen mit dazu. Aber bevor wir fortfahren, müssen wir eine wichtige Unterscheidung treffen. Denn wenn wir durch harte Zeiten gehen, dann ist es wichtig zu überlegen, ob sie eine Prüfung oder eine Konsequenz sind. Manchmal ist das, was wir für eine Prüfung halten, nämlich in Wirklichkeit eine Folge unseres eigenen Handelns. Ein einfaches Beispiel. Ich kenne jemanden, der schon bei kleinen Krankheiten schnell von Anfechtungen spricht. So nach dem Motto, der Satan will mich durch meine Erkältung davon abhalten, in den Gottesdienst zu gehen. Aber wenn ich dann sehe, wie diese Person schon so im frühen Frühling im T-Shirt und mit kurzer Hose durch die Stadt läuft, dann drängt sich mir der Verdacht auf, dass die Erkältung vielleicht doch keine Anfechtung ist, sondern nur die Folge von falscher Kleidung. Das ist der Unterschied zwischen Prüfung und Konsequenz. Harte Zeiten können sowohl Prüfung als auch Konsequenz sein. Die Lösung ist dabei aber total unterschiedlich. Eine Konsequenz hast du selbst verursacht. Daher ist die richtige Reaktion auf eine Konsequenz, je nachdem was es ist, zum Beispiel Reue. Wenn du etwas falsch gemacht hast, musst du es wieder gut machen, mit Gott und den betroffenen Menschen. Und du musst dir eingestehen, dass es dein eigener Fehler war und dass du sowas nicht mehr machen solltest. Je nachdem, was dein Problem ist, solltest du dich vielleicht ein bisschen dicker anziehen, bevor du krank wirst. Eine Prüfung ist aber etwas ganz anderes, weil du sie nicht selbst verursacht hast. Gott benutzt harte Zeiten in unserem Leben, um unser Verhalten und unseren Charakter zu verändern. Und deshalb müssen wir nach Wegen suchen, um aus der Prüfung zu lernen. Und um das zu tun, wollen wir uns heute einige Lektionen dazu anschauen. Einige Lektionen aus Hebräer 12, Vers 5 bis 11. Und das lese ich mal vor. Also Hebräer 12, Vers 5 bis 11. Und dort heißt es, trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achtet die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen. Trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns da nicht viel mehr dem himmlischen Vater unterordnen und leben? Unsere Väter haben uns ja nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh, Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Die erste Lektion, die wir hier lernen können, lautet: Nimm deine harten Zeiten ernst, denn sie bestätigen deine Beziehung zu Gott. Dreimal wird hier in den Versen 5 bis 7 das Wort Erziehung verwendet. Wenn wir jetzt ins Griechische sehen würden, da würden wir feststellen, dass dabei das Wort Paideia oder auch das Verb Paideio verwendet wird. Erziehung. Aber uns würde auch auffallen, dass es am Ende von Vers 7 ebenfalls steht und hier mit Bestrafen übersetzt wird. Wenn Gott auf diese Art in deinem Leben wirkt, dann lass es erstmal zu. Sei nicht leichtfertig oder sarkastisch, gleichgültig oder empört. Wir lesen hier ja, dass wir die Erziehung nicht gering achten sollen. Wir sollen sie vielmehr annehmen und wertschätzen. Ich weiß, das ist schwierig. Aber solche Zeiten sind dazu da, uns zu lehren und uns zu verändern. Gott gebraucht harte Zeiten in unserem Leben, um unser Verhalten und unseren Charakter zu ändern. In Hebräer 12, Vers 5, da heißt es, dass die Lehrer, da heißt es, dass die Leser etwas vergessen haben. Wie war das? Trotzdem habt ihr schon vergessen. Wir haben etwas vergessen. Das tun wir doch ständig, oder? Aber was haben sie vergessen? Die Antwort ist überraschend. Und es ist das, was in der neuen evangelistischen Übersetzung irgendwie vergessen wurde. Hier steht: Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Aber eigentlich steht da noch ein wichtiges Wort mehr im Text. Ich lese es euch mal aus drei anderen Übersetzungen vor. Zunächst mal die Elberfelder Übersetzung. Ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Dann aus der Luther-Übersetzung: Ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Und schließlich noch die neue Genfer-Übersetzung: Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Merkt ihr, da ist ein wichtiges Wort, das in der Bibel heute irgendwie verloren gegangen ist. Das Wort, das hier mit Ermahnung, Trost und Ermutigung wiedergegeben wird. Und dieses Wort, das hat denselben Ursprung wie das Wort, mit dem auch der Heilige Geist als unser Tröster und unser Beistand beschrieben wird. Es ist also etwas Positives. Es sind die ermutigenden Worte, die die Leser vergessen haben und an die sie erinnert werden müssen. Und welche ermutigenden Worte sind das? Und da wird es dann interessant. Mein Sohn, achtet die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so: Wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Es ist schwer zu glauben. Es ist schwer zu glauben, aber wir können Ermutigung finden, wenn Gott uns streng erzieht und korrigiert. Denn es zeigt, dass wir Söhne und Töchter des himmlischen Vaters sind. Es zeigt, dass wir ihm nicht egal sind. Gott behandelt euch wie seine Kinder, denn Kinder werden von ihren Eltern durch Zurechtweisung erzogen. Kleine Randbemerkung: Nein, ich will damit nicht sagen, dass ihr eure Kinder schlagen sollt. Nicht falsch verstehen. Aber Erziehung ist wichtig. Und zur Erziehung gehören auch Strafen. Die müssen sein, aber sie müssen angemessen sein und dürfen gerne auch ein bisschen sanfter ausfallen. Nicht falsch verstehen. Also ich hoffe, das ist euch klar. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Vor einigen Jahren traf der Schriftsteller Ray Pritchard einen gewissen Jim Warren, den damaligen Moderator einer Sendung namens Primetime America. Und dieser Jim Warren gab einen Rat. Er sagte: Ray, wenn harte Zeiten kommen, sei ein Schüler, kein Opfer. Das ist meiner Meinung nach ziemlich guter Rat. Wir leben in einer Opferkultur, in der wir Experten darin geworden sind, Schuldige zu finden. Schuldige, die nicht wir selbst sind. Ein Opfer sagt, warum ist mir das passiert? Ein Schüler sagt, es ist total egal, warum mir das passiert ist. Ich will lernen, was Gott mir beibringen möchte. Ein Opfer hat so viel Mitleid mit sich selbst, dass es keine Zeit für andere hat. Ein Schüler konzentriert sich auf das Lernen, sodass er keine Zeit für Selbstmitleid hat. Ein Opfer fleht Gott an, die Probleme des Lebens zu beseitigen, damit es glücklich sein kann. Ein Schüler hat durch die Probleme des Lebens gelernt, dass Gott allein die Quelle wahren Glücks ist. Und deshalb nimm deine harten Zeiten erst einmal an. Es ist ganz normal, dass wir ab und zu harte Zeiten haben und sie bestätigen deine Beziehung zu Gott. Die zweite Lektion lautet, wenn wir durch harte Zeiten gehen, dann bedeutet das nicht, dass Gott uns hasst. Das ist ganz wichtig. Sie zeigen vielmehr, dass Gott uns liebt. Es steht in Hebräer 12, Vers 6. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Also man könnte sagen, harte Zeiten sind Termine, keine Unfälle. Das bedeutet, dass alle Prüfungen oder Schwierigkeiten, die wir heute erleben, von einem liebenden Vater im Himmel für uns geplant wurden. Er bestimmt harte Zeiten zu unserem Besten und zu seiner Ehre. Und er ist dabei nicht grausam. Alles, was auf dich zukommt, ist bereits durch Gottes Hände gegangen und hat seinen Stempel der Zustimmung erhalten. Für uns sieht es so aus, als ob Gott uns bestrafen würde. Aber in Wirklichkeit will er uns lehren und verbessern, nicht quälen. Ich mag Klagelieder 3, Vers 33. Da schreibt Jeremia, denn nicht aus Herzensfreude demütigt er, fügt Menschenkindern Schmerz und Kummer zu. Nicht aus Herzensfreude. Gott macht das nicht aus Spaß. Es ist nicht so, dass er uns quälen will. Es mag dir so vorkommen, als sei Gott in deiner Not weit weg und fern von dir. Aber die Wahrheit ist, dass er nicht nur dein Leid sieht, sondern sich auch um dich sorgt. Er fügt dir keinen Schmerz zu, um dich zu quälen. Nein, er leidet mit dir. Und er will dich durch deine harten Zeiten nicht quälen, sondern lehren und erziehen. Und er geht mit dir dadurch. Vielleicht habt ihr schon mal von Joni Erickson Tada gehört. Als sie 8 Jahre alt war, hatte sie einen Unfall und wurde querschnittsgelähmt. Später wurde dann auch noch Brustkrebs bei ihr diagnostiziert. Als sie über ihr Leben im Rollstuhl nachdachte, da schrieb sie zunächst einmal, ich habe gelernt, dass Leiden chaotischer ist, als ich dachte. Und das kann ich mir vorstellen. Aber sie schreibt auch, Gott gibt wie ein Vater nicht nur Ratschläge, er gibt sich selbst. Mitten in unseren harten Zeiten ist Gott da. Das dürfen wir nicht vergessen. Er geht mit uns durch die Schwierigkeiten unseres Lebens. Und er zeigt uns seine Liebe, indem er uns zum Besseren erzieht. Die dritte Lektion lautet, egal wie hart die Zeiten sind, ordne dich Gott unter. Hebräer 12, Vers 9. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen, trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns da nicht vielmehr dem himmlischen Vater unterordnen und leben? Sich unterordnen heißt sich unterwerfen. Das Wort wurde auch für Soldaten verwendet, die sich ihren Befehlshabern unterwarfen und ihnen gehorchen. Du hast nämlich 2 Möglichkeiten. Du kannst Gott mit deiner Faust drohen oder vor ihm auf die Knie fallen und dich ihm unterordnen. Denkt an Psalm 34, Vers 19, wo David schreibt, nah ist Jahwe den gebrochenen Herzen, bedrückten Seelen hilft er auf. Das ist ein Versprechen, das wir haben. Und es ist immer wichtig, diese Versprechen aus der Bibel ernst zu nehmen, weil wir können uns darauf berufen. Das bedeutet, entweder du gehst mit Gott durch deinen Schmerz und deine Trauer, oder du versuchst es ohne ihn. Aber er ist dir nah. Das ist deine Entscheidung, wie du es machen willst. Du kannst Gott beschimpfen oder dich ihm unterwerfen. Du kannst vor ihm fliehen oder zu ihm laufen. Aber Hebräer 12, Vers 9 zeigt uns, dass wir uns dem Vater unterwerfen sollten. Zumindest dann, wenn wir wirklich leben wollen. Wir müssen uns viel mehr dem himmlischen Vater unterordnen und leben. Prüfungen sind dazu da, uns zu lehren. Und er möchte uns zu wahrem Leben führen. Außerdem muss uns als vierte Lektion klar sein, was Gott zulässt, ist letztlich gut für uns. Wir sehen das in der Mitte von Hebräer 12, Vers 10. Dort heißt es, unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Das heißt, ganz praktisch, ich weiß nicht, was zu meinem Besten dient. Ich weiß nicht, was zu deinem Besten dient. Aber Gott weiß es. Gott weiß, was gut für uns ist. C.S. Lewis hat gesagt, Gott flüstert uns in unseren Freuden zu, spricht zu uns in unserem Gewissen, aber er schreit in unseren Schmerzen. Es ist sein Megafon, mit dem er eine taube Welt aufrüttelt. Man könnte sagen, wie der beste Zahnarzt bohrt er die Fäulnis aus unserem Leben. Und bei manchen von uns müssen viele Löcher gefüllt werden. Drei Verse kommen mir in diesem Zusammenhang in den Sinn. Zunächst mal 1. Mose 15, Vers 20. Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also Gott wendet Böses zu Gutem. Auch aus großem Mist kann er tolle Sachen machen. Dann Römer 5, Vers 3 und 4. Aber nicht nur das, selbst in Bedrängnissen rühmen wir uns, weil wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Leid lehrt Geduld. Und Geduld festigt die Hoffnung. Nur Geduld lernen ist leider niemals schön. Ihr könnt gerne beten, Herr, gib mir Geduld. Aber dann rechnet auch damit, dass die Lehre nicht unbedingt so ganz einfach ist. Denn Geduld zu lernen tut manchmal weh. Und zuletzt natürlich Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Gott lässt alles zum Guten bewirken. Auch wenn wir uns das manchmal nicht vorstellen können. Gott gebraucht harte Zeiten, um das Beste für uns zu vollbringen. Auch dann, wenn es sich nicht so anfühlt. Die harte Zeit, die du gerade durchmachst, könnte das Beste sein, was dir jemals passiert ist. Denn Gott nutzt harte Zeiten, um uns voranzubringen. Ich weiß, das lässt sich so schön sagen. Wenn ich in meinem Leben zurückblicke, dann waren es tatsächlich die harten Zeiten, in denen ich am meisten gelernt habe und die mich am meisten vorangebracht haben. Wenn ich mein Leben so zurückdenke, dann sehe ich, das stimmt. Und so kann ich rückblickend sagen, ja, es war gut. Aber wenn ich damals gefragt worden wäre, hätte ich überhaupt nichts davon gehalten. Und ich glaube, viele von euch können mir da zustimmen. Und fünftens lernen wir, harte Zeiten können zu unserer Heiligung beitragen. Das sehen wir am Ende von Vers 10. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Manche scheuen vor Heiligung zurück, weil sie lieber glücklich sein wollen. Aber der Weg zum Glücklichsein führt über Heiligung. Und das ist Gottes Ziel für uns. Vielleicht benutzt er harte Zeiten, um dich etwas zu lehren, was er dir anders nicht beibringen kann. Er sieht dein Leiden und er mag es nicht. Ganz sicher. Aber vielleicht muss er uns erstmal zerbrechen, bevor er uns neu formen kann. Jemand hat mal gesagt, in diesem Land wird viel geklagt und wenig gelitten. In anderen Ländern wird viel gelitten und wenig geklagt. Und ich glaube, da ist was dran, auch unter uns Christen. Es ist erstaunlich, dass viele unserer verfolgten Geschwister Gott nicht um sofortige Erlösung von ihrem Leid bitten. Und stattdessen bitten sie um Mut, um Vergebungsbereitschaft, offene Türen, Weisheit für die Regierung, Wachstum der Gemeindeleiter und Einheit in der Gemeinde. Und das ist eine wichtige Lektion, auch für mich. Wenn ich harte Zeiten durchmache, dann bitte ich Gott in der Regel, dass er sie einfach wegnimmt. Aber wir müssen lernen, dass harte Zeiten nicht sinnlos sind. Natürlich dürfen wir beten, dass Gott uns von unseren Schwierigkeiten befreit. Nicht falsch verstehen. Das ist ein Gebet, das dürfen wir, das müssen wir, das ist richtig. Aber ich möchte auch ganz ehrlich lernen, dafür zu beten, dass Gott mich durch diese harten Zeiten das lehrt, was ich lernen muss. Dass ich nicht nur Opfer bin, sondern dass ich auch lerne und wachse dadurch. Lektion 6. Schmerz geht vorbei und dann kommt Frieden. Hebräer 12, Vers 11. Jede Bestrafung tut weh, das wissen wir. Den Teil können wir voll unterschreiben. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Einige von euch haben vielleicht gerade mehr Schmerz als Freude in ihrem Leben. Kenne ich, so Zeiten hatte ich auch. Haltet durch. Der Frieden wird kommen. Es war Aidan Wilson Tozer, der sagte, selten gebraucht Gott einen Menschen für etwas Großes, der nicht tief verletzt worden ist. Uns muss klar sein, wenn wir mehr auf Gott hören, werden wir mehr Frieden haben, wenn wir uns ihm unterordnen. Wenn wir treu und geduldig sind, werden wir Früchte ernten, denn harte Zeiten sind dazu da, uns zu verändern. Gott verspricht uns dabei keinen reibungslosen Ablauf, aber eine sichere Landung. Und damit kommen wir zur letzten Lektion für heute. Das reicht auch. Denn meine Reaktion ist meine eigene Verantwortung. Und das entnehme ich Hebräer 12, Vers 11. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Das Wort Schule kann auch mit Training übersetzt werden. Und es wurde für Sportler verwendet, die täglich trainieren. Wir alle wissen, dass Training manchmal anstrengend ist und wehtut und Krämpfe verursacht. Geht ins Fitnessstudio, ihr merkt das. Harte Zeiten können uns aber trotzdem zu Frieden und Gerechtigkeit führen. Aber das hängt davon ab, ob ich dabei mit Gott zusammenarbeite. Ich muss mich trainieren lassen. Ich muss den Sinn meines Schmerzes suchen. Ich muss mich vor Verbitterung hüten. Jemand hat mal gesagt, Gift ist für das Essen, was Selbstmitleid für das Leben ist. Klingt einleuchtend. Die Frage ist, bist du bereit, dich durch die harten Zeiten, die du gerade durchmachst, trainieren zu lassen? Oft konzentrieren wir uns auf die Details unserer Schwierigkeiten, als wäre unser Problem das Wichtigste auf der Welt. Das mag uns in dem Moment so erscheinen, das ist ganz normal. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Gott ist vielmehr daran interessiert, wie wir reagieren. Gott kümmert sich schon um das, was du durchmachst. Kümmer du dich um das, was du daraus machst. Ich habe von einem Mädchen im Teenageralter gelesen, das nicht mit seiner Mutter in der Öffentlichkeit gesehen werden wollte. Die Arme ihrer Mutter waren nämlich schrecklich entstellt. Als ihre Mutter eines Tages mit ihr einkaufen ging und ihr die Hand reichte, war ein Verkäufer entsetzt von den Armen. Später erzählte das Mädchen ihrer Mutter weinend, wie peinlich das für sie gewesen sei. Die Mutter war verständlicherweise verletzt und wartete eine Stunde, bevor sie in das Zimmer ihrer Tochter ging, um ihr zum ersten Mal zu erzählen, was passiert war. Und sie sagte, als du ein Baby warst, bin ich in einem brennenden Haus aufgewacht. Dein Zimmer war ein Inferno. Überall waren Flammen. Ich hätte durch die Vordertür fliehen können, aber ich entschied mich, lieber mit dir zu sterben, als dich allein zu lassen. Ich rannte durch das Feuer und schlang meine Arme um dich. Dann rannte ich zurück durch die Flammen, meine Arme brannten. Als ich draußen auf dem Rasen ankam, war der Schmerz quälend. Aber als ich dich ansah, war ich nur froh, dass die Flammen dich nicht berührt hatten. Fassungslos sah das Mädchen seine Mutter mit neuen Augen an. Sie weinte vor Scham und Dankbarkeit und küsste die verwundeten Hände und Arme ihrer Mutter. Ich wünsche mir, dass wir Schmerz und Leid mit neuen Augen sehen und dass wir wissen, dass wir einen Erlöser haben, der seine Arme um uns gelegt hat. Harte Zeiten sind dazu da, uns etwas beizubringen, damit wir unser Verhalten und unseren Charakter ändern. Wie reagierst du auf die harten Zeiten in deinem Leben? Gib nicht auf, wirklich, gib nicht auf. Werde nicht passiv oder verbittert oder hart. Gott ist dein Schmerz nicht fremd. Er weiß genau, wie du dich fühlst. Die gute Nachricht ist nämlich, dass Gott ein Gott ist, der mitleidet. Jesus starb einen grausamen Tod an einem harten Kreuz, um dir die ultimative Lösung für Leid und Tod zu bringen. Das Kreuz ist nämlich Gottes Antwort auf die Frage, warum er nichts gegen das Böse unternimmt. Warum er nichts gegen unser Leid unternimmt. Jesus hat sich am Kreuz mit unserer Verzweiflung identifiziert. Gott hat das vorübergehende Leiden Jesu zugelassen, um unser ewiges Leiden zu verhindern. Jesu Opfer garantiert das endgültige Ende des Bösen und des Leidens. Seht euch einfach das Ende der Offenbarung an. Das hat Gott für uns bewirkt. Wenn wir zornig auf Gott sind und versucht sind, ihn anzuklagen, dann sollten wir auf die ausgestreckten Arme Jesu sehen und uns auf seine Wunden konzentrieren, auf seine Wunden und nicht auf unsere Wunden. Wann immer du Gott fragst, warum hast du mir das angetan, dann schau auf das Kreuz und frag dich vielmehr, warum hast du das für mich getan? Manchmal vergessen wir, dass Jesus für uns gekreuzigt wurde, dass er für unsere Sünden gestorben ist, damit uns vergeben werden kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns regelmäßig daran erinnern. Denn das, was er für uns getan hat, ist letztlich die Lösung für unser Leiden und das Ziel unserer harten Zeiten. Und deshalb möchte ich heute gern mit 1. Petrus 5, Vers 10 und 11 schließen. Dort lesen wir: Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Und auf ihn können wir uns verlassen, ganz egal, wie hart die Zeit auch sein mag. Amen. Ich würde gerne beten und wenn ihr wollt, dürft ihr dazu natürlich auch gerne aufstehen. Vater, du weißt, wie es uns geht. Du weißt, wie es uns gerade im Moment geht. Du weißt aber auch, wie es uns immer wieder mal zwischendurch geht. Du weißt, dass wir manchmal wirklich verzweifeln, dass wir manchmal am Ende sind, dass wir manchmal nicht wissen, wie es weitergehen soll. Ich danke dir dafür, dass du auch in diesen Zeiten bei uns bist. Und ich bitte dich darum, dass wir das niemals vergessen, dass wir niemals vergessen, dass du da bist und uns in deiner Hand hältst. Und dass wir auch niemals vergessen, dass du einen größeren Plan hast und dass du ein Ziel für uns hast und dass du uns dorthin bringen möchtest. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen und dass du uns hilfst, mit dir gemeinsam unser Leben zu leben. Die schönen und auch die schweren Zeiten. Nimm du uns an deiner Hand und führe du uns durch schwere Zeiten hindurch und hilf du uns, dir voll und ganz zu vertrauen. Sei du bitte bei uns und segne uns. Amen.